Samstagsuni im Sommersemester 2016. Erinnerungsorte des Mittelalters am Oberrhein. Fünfter Vortrag: Peter Niederhäuser. Die Habsburger am Oberrhein. Von der Geschichte zur Erinnerung.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie auch meinerseits ganz herzlich willkommen zu einem Vortrag, der ja Teil einer längeren Vortragsreihe ist über Erinnerungsorte. Sie haben mittlerweile schon einiges über Erinnerungen gehört. Ein Thema, das nicht ganz so eindeutig ist, wie man sich das vielleicht vorstellen möchte. Und besonders schwierig ist es, wenn man dann als Schweizer noch habsburgische Geschichte vorstellen muss, wenn man in der Schweiz über Erinnerungsorte im breiteren Sinn sprechen würde, dann gehört natürlich Rütli und Morgarten und Sembach unbedingt dazu. Und Sie wissen, dass das Orte sind, wo nun schweizerische und habsburgische Geschichte doch eher auseinander driften. Wenn man aber absieht von diesen geschichtspolitischen Differenzen, auch politischen Auseinandersetzungen, stellt sich natürlich die Frage, was genau denn habsburgische Erinnerung am Oberrhein sein soll. Ist ein schwieriges Thema und ich bin mir sicher, wenn Sie jetzt spontan gefragt werden, dass Ihnen kaum allzu viel einfallen würde zu diesem Thema. Wenn Sie habsburgische Erinnerung anschauen, dann gehen Sie natürlich woanders hin, zum Beispiel nach Innsbruck mit dem goldenen Dachl von Maximilian oder dem berühmten Grabmal in der Hofkirche, auch von Maximilian. Er ist zwar nicht da bestattet, aber quasi die Konzeption dieses ungewöhnlichen Grabmals geht auf ihn zurück. Oder Sie gehen noch ein bisschen weiter. Die wirklichen habsburgischen Erinnerungsorte, Stephansdom in Wien oder die Kapuzinergruft natürlich auch in Wien. Wenn wir diese großen Orte habsburgische Geschichte anschauen, dann fällt es natürlich doch eher schwer, zurückzukommen an den Oberrhein. Aber es ist klar, auch hier finden wir Spuren habsburgischer Geschichte von der ehemaligen Klosterkirche Ottmarsheim über das Städtchen Pfirt, über Ensisheim, der Regimentspalast oder ganz in der Nähe das Kaufhaus von Freiburg. Orte, wo man in welcher Form auch immer habsburgische Geschichte festmachen kann. Wie stark diese Erinnerungen habsburgisch sind, wie berechtigt diese Orte auch Erinnerungsorte an habsburgische Geschichte sind, das ist Thema meiner Ausführungen. Ich werde mit vielen Bildern Ihnen versuchen, hier einen Einblick zu geben, weil natürlich Erinnerungsorte, wenn man Orte wortwörtlich nimmt, durchaus etwas mit Ortschaften, mit Architektur, mit Bildmaterial zu tun hat. Sie erinnern sich vielleicht, 1996 wurde das 1000-Jahr-Jubiläum von Österreich, der ersten Erwähnung von Ostariki, gefeiert, erinnert mit unter anderem einer Wanderausstellung, die dann auch in Freiburg Halt gemacht hat. Man hat in diesem Zusammenhang versucht, einen habsburgischen Tourismus aufzubauen. Sie können aus heutiger Sicht selber feststellen, wie erfolgreich diese Bemühungen waren. Kommen Leute auf den Spuren der Habsburger an den Oberrhein? Wahrscheinlich eher nicht. Und das zeigt natürlich auch ein bisschen die Schwierigkeiten dieses Themas. Schwierigkeiten, die auch damit zusammenhängen, dass wir drei Länder haben, unterschiedliche Hintergründe, kulturelle, politische Hintergründe, von Freiburg über das Elsass in die Schweiz mit der Habsburg. Es sind verschiedene Orte, die nicht unbedingt zueinander hinführen. Und das ist eigentlich auch der Aufhänger vielleicht dieses Themas, dieser Erinnerungsorte, ein Aufhänger, den man ganz unterschiedlich anpacken kann. Ich möchte Ihnen primär Erinnerungsorte vorstellen, Orte, wo die Habsburger eigentlich selber für ihre Erinnerung gesorgt haben, aber auch Orte, wo indirekt eher habsburgische Vergangenheit zu sehen ist. Es sind, wenn wir das ein bisschen detaillierter anschauen, für die direkte Variante Grablegen, Gebäude, Verwaltungsgebäude, vielleicht auch Denkmäler. Indirekt wären das Zeugnisse, Fensterstiftungen, Wappen, Statuen, Faktoren, die nicht unbedingt jetzt direkt von den Habsburgern initiiert wurden, die aber indirekt im Umfeld der habsburgischen Herrschaft eine Rolle gespielt haben. Erlauben Sie mir ganz kurz noch kleine Referenz an den Erfinder des Begriffs der Erinnerungsorte, der französische Historiker Pierre Nora, der interessanterweise, und das wird in dieser Diskussion häufig auch ausgeblendet, der eigentlich seine Konzeption aufgegriffen hat vor dem Hintergrund eines Erinnerungswandels, wenn nicht Erinnerungsverlustes in der heutigen Zeit. Er geht davon aus, dass es Orte gibt, Themen gibt, Aspekte gibt, die in der breiteren Bevölkerung im Gedächtnis einer größeren Gruppe verankert ist. Diese Erinnerung geht heute immer mehr verloren. Wir bewegen uns von einer lebendigen Erinnerung zu einer künstlichen Erinnerung. Und das war für ihn eigentlich der Aufhänger, um das riesige Werk, die Lieu de Mémoire, wie das auf Französisch heißt, anzupacken. Für uns wichtig, dass es also Geschichtszeugnisse sind, die Teil der Erinnerung werden, und dass es hier eine Art Diskrepanz gibt zwischen dem, was früher war, zwischen dem, was immer wieder auch daraus gemacht wurde. Und einige dieser Themen haben Sie ja in der Zwischenzeit bereits erfahren können. Es gibt hier zusätzlich aber auch eine, wenn wir das jetzt auf die Habsburger am Oberrhein zurückbeziehen, gibt es auch eine Art gespaltene oder eine überlagerte Erinnerung. Warum spielen die Habsburger eigentlich hier nur beschränkt eine Rolle? Ich erinnere immerhin daran, Professor Zotz hat ja die Zähringer vorgestellt, aber halten sich vor Augen, dass ja Freiburg viel, viel länger habsburgisch war als zähringisch, aber trotzdem, denke ich, ist die zähringische Erinnerung wesentlich lebendiger. Das zeigt hier ein Problem, das zuerst einmal politisch ist. In der Einleitung wurde bereits erwähnt, so die Jahre um 1800, die Napoleonischen Kriege, die führen dazu, dass das vorderösterreichische Gebiet verschwindet. Aber wenn Sie diese Landkarte anschauen, ich habe den großen Ausschnitt Europa, den kleineren Ausschnitt, dann sehen Sie eigentlich schon das große Problem, was dann eigentlich das Österreich oder das habsburgische Gebiet ist, vom Tirol über Vorarlberg bis in den Breisgau, Elsass bis ins 17. Jahrhundert auch Teil davon. Dann sehen Sie hier ein relativ unübersichtliches Gebilde, das hier weit weg ist von den Schaltstellen dieser Herrschaft, vor allem im Osten, Graz, Wien und zum Teil auch Innsbruck. Man ist hier doch auf einer großen geografischen Distanz, und das zeigt natürlich auch das wirft auch die Frage auf, wie präsent diese Habsburger spätestens seit dem ausgehenden Mittelalter am Oberrhein überhaupt noch sein konnten. Also wir haben hier eine Landkarte, die einerseits diesen oberrheinischen Raum schon für habsburgisches Selbstverständnis eher an den Rand stellt und dann zusätzlich um 1805, 6 herum diese Neuordnung der politischen Gebilde Vorderösterreich verschwindet zugunsten von Baden, zugunsten von Württemberg, zugunsten dann auch von Bayern, wird dieses Gebilde aufgelöst, und damit verschwindet oder wird die Erinnerung an Habsburg überlagert. Also diese Landkarte, die nun ganz andere Voraussetzungen schafft, um sich an diese Geschichte zu erinnern. Dahinter steht natürlich auch das wunderbare Bild ob dieses Gebiet eigentlich nur die Schwanzfeder des Kaiseradlers sei. Vielleicht haben Sie die große Landesausstellung gesehen 1999, die unter diesem Titel eigentlich diese Vielfalt, wenn nicht unüberschaubare Vielfalt im vorderösterreichischen Raum gezeigt hat. Eine Ausstellung, die vielleicht in meinen Augen gerade deshalb gescheitert ist, weil einfach diese Vielfalt beinahe erschlagend war. Und das Bild dieser Schwanzfeder, dieses Bild stammt von einem habsburgischen Beamten, der sich bitterlich darüber beklagt hat, dass Wien eigentlich zu wenig Interesse habe an diesem abgelegenen Gebiet. Man ist zwar an der Grenze zu Frankreich und von daher strategisch interessant, aber darüber hinaus keine Herrschaftsbesuche, keine Kontakte, kaum irgendwelche Beziehungen über diese riesigen Distanzen hinweg. Und das führt dann auch ein bisschen zu einer Art Nostalgie, als dann 1805 dieses Gebilde Vorderösterreich aufgehoben, aufgelöst wird, praktisch mit einem Federstrich. Können Sie lesen, wie da einer dieser Verwaltungsmänner hier reagiert hat, dass hier, was ich zitiere, wie vom Donner getroffen, staunen und erstummen selbe die Leute über die sonderbare Nachricht, dass die besten, getreuesten und anhänglichsten Untertanen, wie sich seine Majestät selbst allergnädigst auszudrücken geruhten, von der Hand gewiesen und in dem Maße abgetreten werden, dass sie nicht nur einem, sondern mehreren ganz fremden Landesherren zugeteilt, hiermit die Provinz verstuckelt, die vorige Verfassung und die wohlhergebrachten Rechte vernichtet würden. Also ein Klagelied eigentlich über die neuen Zustände, gleichzeitig ein Klagelied über die früheren Zustände. Man hat sich hier buchstäblich in einer Nische eingerichtet und mit 1800 stellt sich dann die berechtigte Frage, was dann letztlich von Habsburg geblieben ist. Diese bereits erwähnten Jubiläen 1996, 1999 haben dann hier Forschungsarbeit betrieben und versucht, diese Erinnerung an ein verschwundenes Gebilde wieder aufleben zu lassen. Ich möchte Ihnen in der Folge drei Bereiche ein bisschen ausführlicher vorstellen. Das sind natürlich Grablegen, das sind Orte, wo sich diese habsburgische Erinnerung auch konkret festmacht. Das sind Stiftungen zum Teil und das sind Verwaltungsgebäude. Wenn man das mit Wien vergleicht oder mit Graz, keine spektakulären Bauten, aber doch Zeugnisse, die uns daran erinnern, dass die Habsburger hier lange doch eine gewisse Rolle gespielt haben. Dass diese Erinnerung vielleicht ein bisschen zurückhaltend ist, hängt auch damit zusammen, ich habe es bereits erwähnt, dass diese habsburgische Geschichte doch sehr stark Zentrum-Peripherie geprägt ist. Im Laufe des 14., 15. Jahrhunderts verlagert sich diese habsburgische Herrschaft immer stärker in den Osten, nach Österreich, Steiermark, Kärnten. Am Oberrhein, auch in anderen südwestdeutschen Gebieten, sind diese Habsburger nur noch selektiv, gelegentlich präsent. Solche opulenten Feste, wie Sie hier in einer Darstellung aus der Mitte des 16. Jahrhunderts sehen, das ist also Geschichtsinszenierung eines Hoftages in Augsburg im 13. Jahrhundert. Also das nehmen Sie bitte nicht allzu wahr, wie die Darstellung hier ist. Aber solche Festlichkeiten, Hoftage, Zusammenkünfte der Habsburger gab es sehr wohl. Ich erinnere auch an den Reichstag in Freiburg 1498 mit Maximilian. Also hier hat man immer wieder diese Präsenz der Habsburger gegenüber den Untertanen, Adligen und so weiter inszeniert. Ein ähnliches Beispiel auf schweizerischem Boden, diese Darstellung, spätere Darstellung eines Lehenstages, Ritterturniers, Festlichkeiten in Zofingen 1361. Also hier kann man fassen, wie die Habsburger versucht haben, aus der Ferne gelegentlich doch wieder in ihre Gebiete, ursprünglichen Stammlande zurückzukommen. Das große Problem dieser Geschichte liegt allerdings daran, dass eigentlich ein großes, mächtiges habsburgisches politisches Zentrum nie existiert hat. Wenn Sie die Landschaft anschauen, dann ist Freiburg im Breisgau eine große habsburgische Stadt, spielt aber erst relativ spät in der Verwaltung eine gewisse Rolle. Bis 1415 ist das aargauische Baden, Sie haben hier den Blick über die Limmat, oben wäre die Burg gewesen des habsburgischen Landvogts. Also Baden ist bis 1415 so etwas wie das Zentrum gewesen, aber wenn Sie das doch eher beschauliche Städtchen anschauen, dann merken Sie, Zentrum ist doch ein sehr relativer Begriff. Die Habsburger waren zeitweilig hier, aber weniger wegen der Stadt, sondern weil hier unterhalb Bäder waren und diese Bäder spielten als Ort der Wellness im Mittelalter eine ganz zentrale Rolle. In Baden war aber der Landvogt und in Baden war dann auch das Archiv. 1415 im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen Konstanzer Konzil, Papst, König, Habsburg, wurde Baden von den eidgenössischen Orten erobert. Das Archiv ging verloren und die Herrschaft verlagerte sich dann zum einen nach Innsbruck, das erstmals eigentlich zu einem wichtigen Ort wird, bis dann war Innsbruck ohne Bedeutung, und zum anderen, und das soll uns hier interessieren, in einen kleinen Ort, der schon sicher im 13. Jahrhundert den Habsburgern gehört hat, Ensisheim. Ich hoffe, Sie waren alle schon mal in diesem Ort drin. Sie sehen hier die Ansicht von Merian oder Sie sehen hier eine Luftansicht, Postkarte mit der neugotischen Kirche, den Regimentspalast und eigentlich das größte Gebäude hier, das Gefängnis, das auch heute noch diesen Ort prägt. Und wenn Sie nur schon von der Postkarte her anschauen, dann merken Sie, und jeder, der nach Ensisheim geht, wundert sich, wie das eigentlich eine Art Hauptstadt sein konnte. Also ein ausgesprochen bescheidenes, beschauliches Kleinstädtchen, das mit dieser Weltdynastie der Habsburger doch eher nicht so zusammenpasst. Sie finden aber im Zentrum der Stadt einen Palast und das ist eigentlich der einzige Regierungspalast, das einzige Verwaltungsgebäude, das wir nun direkt mit der habsburgischen Verwaltung zusammenbringen können. In Ensisheim wurde um etwa 1500, also schon Anfänge gehen weiter zurück, aber um etwa 1500 wurde unter Maximilian ein spezielles Gefäß für die Verwaltung, das Regiment, geschaffen. Es ist einerseits ein Gericht, andererseits ein Ratsgremium, Beratung. Diese beiden Instanzen haben hier in diesem Gebäude dann getagt. Ensisheim ist nicht eine Hauptstadt. Das eigentliche Zentrum der politischen Entscheidungsfindung war weiterhin Innsbruck bzw. dann Wien. Aber Ensisheim war so etwas wie das Verwaltungszentrum am Oberrhein mit dieser Appellationskammer, mit diesem Verwaltungsgremium, also alle möglichen Streitfälle und obrigkeitlichen Fragen, die landeten hier bei diesem Hofgericht und beim Hofrat, wie diese Instanzen später hießen. Und das Besondere, dass also hier die Habsburger doch investiert haben und ein Gebäude erstellen ließen, das 1535 bis ungefähr 1547 errichtet wurde. Ein Gebäude, das in den Grundformen gotisch ist. Sie haben diese große Halle, wo man allenfalls auch öffentliche Gerichtsverhandlungen abhalten konnte. Sie haben im ersten Stock eine Halle, wo dann auch allenfalls Gerichte oder zusammen Veranstaltungen stattfinden konnten. Und in einem seitlichen Gebäude dahinter ist dann die eigentliche Kanzlei, die Verwaltungsgebäude, untergebracht. Die Formen sind im Übergangsstil Renaissance gehalten. Die Baumeister Gartner und Hermann, sie stammen aus Basel. Sie haben in Thann gearbeitet. Sie haben das Rathaus in Basel errichtet oder mitgearbeitet. Man hat immer wieder diesen Palast so in Verbindung mit spanischer Architektur gebracht. Das ist ein bisschen weit hergeholt. Wenn Sie nach Basel gehen, haben Sie sogenannte politische Architektur in einer ähnlichen Form. Es ist ein funktionaler Bau, der allerdings das Wichtigste heute nicht mehr aufweist, weil an der Fassade waren Teile, Skulpturen habsburgischer Könige und Kaiser angebracht. Die wurden in der Französischen Revolution heruntergeschlagen und Sie merken damit, also wir erfreuen uns an nüchterer Architektur vielleicht mehr als früher, aber damit fehlt natürlich ein ganz zentrales Element auch für die Lesbarkeit eines solchen Gebäudes. Sie haben auf der Hinterseite diesen Treppenturm und Sie haben einen Einblick historisches Bild, historisierendes Bild in diesen Saal. Ein Saal, der beträchtliche Dimensionen, 16 auf 13 Meter, aufweist. Also hier fanden sozusagen diese wichtigsten Gerichte, Besprechungen statt. Mit dem 30-jährigen Krieg oder als Folge des 30-jährigen Krieges kam das Elsass, das habsburgische Elsass, an Frankreich. Frankreich benutzte diesen Palast, diesen Regimentspalast oder Régence französisch, zeitweilig für eigene Bedürfnisse. 1701 wurde das Gebäude dann an die Gemeinde verkauft und diente als Rathaus. Und damit merken Sie natürlich auch einen Bedeutungsverlust, der nun auch zu einem Erinnerungsverlust führt. Die Gemeinde hat mit Habsburg ab 1701 oder schon vorher nichts mehr zu tun. Es ist ein funktionales Gebäude, heute ein Museumsbau, der nun wieder für diese habsburgische Geschichte steht. Ein ungewöhnliches Gebäude, weil wir aus dieser Zeit eigentlich im ganzen vorderösterreichischen Raum kaum vergleichbare habsburgische Verwaltungsgebäude besitzen. Im Elsass finden Sie noch ein zweites Gebäude, das politisch oder auch kirchlich an diese ehemalige habsburgische Herrschaft erinnert. Hier eine sehr frei fantasierte Darstellung des Städtchens Thann mit der Burg über dem Städtchen, heute eine riesige Burgruine und vor allem unten das Städtchen mit der berühmten Theobaldskirche, ein wunderbarer Bau. Lassen Sie sich nicht irritieren, die Tanner haben ein Sprichwort entwickelt, dass der Glockenturm von Straßburg der höchste ist, derjenige von Freiburg der dickste und der von Thann der schönste. Also Sie können es auf Französisch sagen, le plus haut, le plus gros, le plus beau. Also es ist ein Meisterwerk, an dem übrigens die Bauherren von Ensisheim mitgearbeitet haben. Ist eine Wallfahrtskirche, Theobald, die Theobaldslegende, die hier eine ganz wichtige Rolle spielt. Und vor allem ist diese Kirche ein besonderes Baudenkmal, weil man hier eigentlich vom späten 13. Jahrhundert bis ins frühe 16. Jahrhundert gebaut hat. Und wenn Sie wieder mal diese Kirche anschauen und nicht nur das wunderbare Westportal betrachten mit den Tausenden von Figuren, sondern auch diese Gewölbe, die um 1500 angebracht wurden, diese Einwölbung ab 1492, so sehen Sie immer wieder hier verschiedene Wappen, die auch an die Habsburger erinnern. Ich zeige Ihnen im Ausschnitt eines, Sie sehen es unten ein bisschen besser, ist das Wappen von Erzherzog Sigismund von Habsburg-Österreich mit seinen drei Frauen, also die Braut Radegunde von Frankreich, die Frau Königstochter von Schottland und dann von Sachsen, also Schottland und Sachsen. Sigismund war ja Landesherr im vorderösterreichischen Raum. Sein Erbe ging dann nicht ganz freiwillig an Maximilian über. Und auch Maximilian hat sich hier verewigt. Also man muss davon ausgehen, dass diese Einwölbung erst unter Maximilian errichtet wurde. Diese Wappen also Teil sind des dynastischen Selbstverständnisses, dynastisches Selbstverständnis über Stammbäume, über Wappen und so weiter eine ganz wichtige Rolle spielt. Also eine Kirche, die hier zeigt, wie eng dann wieder diese Habsburger sich natürlich auch über kirchliche Stiftungen legitimieren. Wenn wir ein bisschen noch in der Nähe bleiben, kirchliche Stiftungen anschauen, ich war zur Einstimmung vorher nochmals schnell in Münster drin und Sie haben hier eine Ansicht um 1900, wenn Sie in die Kirche hineingehen, ist vielleicht nicht so bekannt, dass ich verweise da auf einen sehr guten Aufsatz von Hartmut Scholz, der da große Vorarbeit geleistet hat. Wenn Sie in den Chor hineinschauen, dann haben Sie um 1500 Fertigstellung, Chorbereich mit diesen riesigen Fenstern, Umgangschor. Und wenn Sie dieses Fenster jetzt in der Mitte anschauen, dann haben Sie hier in der Auflösung natürlich unmissverständlich ein Bild, ein Sinnbild von Maximilian 1512 datiert mit seinen Kerngebieten, also Burgund, Flandern, Tirol und der habsburgische Bindenschild. Maximilian ist ja immer wieder in Freiburg gewesen auch. Er hat die Stadt soweit geschätzt. Wir wissen nicht genau, wie eng diese Beziehungen waren. Er wollte ja häufig auch Geld für seine Kriegsführungen. Aber die Stadt möglicherweise hat diese Gelegenheit, diese engeren Kontakte ausgenützt, um hier den König quasi um seinen Segen zu bitten. Man hat nämlich bei der Fertigstellung die bedeutendsten Fenster im Obergeschoss, also die in der Längsachse eigentlich direkt über dem Hochaltar sind, und dann die beiden Kapellen, die sogenannten Kaiserkapellen im Hintergrund, hat man dann von Maximilian ausschmücken lassen. Man weiß nicht genau, wie das vorgegangen ist, aber man darf davon ausgehen, dass die Stadt die Initiative ergriffen hat und Maximilian hat Geld bezahlt und hat sicher auch seine Vorstellungen deponiert, was genau hier dargestellt werden soll. Bei den Obergartenfenstern haben Sie diese Wappenschilde, also Maximilian, Karl und Ferdinand auf der anderen Seite und darüber eine Auswahl habsburgischer Heiliger. Maximilian hat ja diesen Ahnenkult bis in die heiligen Dimensionen der Familie sehr stark auch gepflegt, nicht zuletzt mit einem Freiburger Humanisten, Jakob Mennel. Wenn wir in die Chorkapelle, die auch an der Scheitel ist, also eigentlich der beste Ort für eine Stiftung. Wenn wir diese Chorkapelle anschauen, ein älteres Bild, noch Vorkriegszeit, so haben Sie hier zum Beispiel das Fenster ganz links, Maximilian mit seinem Georg, seinem Patron, der ihn da beschützt, der Drache, der Schwanz des Drachens ist da noch erkennbar. Daneben in den weiteren Fenstern haben Sie Karl und Ferdinand. Also auch hier Stiftungen, die möglicherweise noch von Maximilian in Auftrag gegeben wurden, letztlich dann aber erst nach seinem Tod in den 1520er Jahren realisiert wurden und möglicherweise von seinem Enkel dann, von Ferdinand, schließlich vollendet. Also indirekt sage ich jetzt eine indirekte Erinnerung, man braucht fast den Feldstecher, um das wirklich wahrzunehmen, etwas offensichtlicher, und damit gehen wir zwei Jahrhunderte zurück, etwas offensichtlicher ist die Erinnerung in Basel. Basel ist zeitweilig eine Stadt gewesen, wo die Habsburger immer wieder anzutreffen waren. Kleinbasel gehörte ja zeitweilig Leopold dem Dritten auch. Man hat versucht, Basel als die einzig größere habsburgische Stadt in Besitz zu nehmen. Das ist nicht gelungen. Die Habsburger haben eigentlich, wie gesagt, mit Ausnahme von Freiburg, kaum eine wirklich große Stadt in der Region besessen. Basel war aber eine Art Tribüne für das Auftreten. Hier gab es Hoftage, Turniere zum Beispiel, Hochzeiten. 1315 haben die beiden Brüder Friedrich und Leopold hier geheiratet. Wir wissen das, weil dann bei den anschließenden Turnieren so ein Chronist Unfälle passierten, ein wichtiger Adliger verunfallt ist. Basel ist hier, also dieser Münsterhof links oder dieser Areal vorne, das war der Ort, wo immer wieder Turniere mit Beteiligung der Habsburger stattgefunden haben. Und ich zeige Ihnen einfach, der Georg, der hier direkt an der Fassade ist, also eine sehr ungewöhnliche Ikonografie, dass eigentlich die Georg als Ritterheiliger direkt über den Turnierreitern buchstäblich Wache steht. Basel ist aber aus einem anderen Grund wichtig. Sie finden in Basel das einzige Königsgrab der älteren Geschichte in der Schweiz. Im Münster drin, im Chorumgang, haben Sie diese Grabtafel hier in einer Zeichnung des 19. Jahrhunderts. Die Frau von Rudolf dem I. König und der Sohn Karl, der halbjährig hier verstorben ist, 1276 gestorben, die Mutter 1281. Und beide werden interessanterweise in Basel, im Münster beigesetzt, obwohl ja Basel eine bischöfliche, später dann eine freie Stadt ist, also Habsburg hier eigentlich keinen direkten Zugang hat. Später wird sogar noch ein weiterer Sohn Rudolfs, Hartmann, hier beigesetzt. Die ganze Kirchenanlage wird im Zusammenhang mit dem großen Erdbeben von 1356 zerstört, teilzerstört. Man muss diese Grablegen verlegen. Aber Sie haben heute, also wenn Sie nach Basel gehen, haben Sie dieses Grab mit den Wappen, noch Steiermark-Wappen, mit der Mutter und dem Sohn hier vorhanden. Sie haben diese qualitätsvolle Arbeit, das doch zeigt, wie verwurzelt hier die Familie mit einem Ort ist, den man da nicht unbedingt in Verbindung bringt. Und das führt uns zu einem Sprung Richtung Norden. Das zweifellos wichtigste und bekannteste habsburgische Grabmalmonument ist natürlich diese berühmte Grabtafel von Rudolf von Habsburg, 1291 gestorben, am 15. Juli in Speyer, im Dom von Speyer aufzufinden. Sie haben sehr früh schon Postkarten, die eigentlich diese Popularität eines Königs zum Ausdruck bringen. Sie haben den Dom selber als ein Monument der salischen Könige, Konrad, Heinrich, die hier vor allem diese ältere Anlage dann neu umgebaut haben, also eine Anlage aus dem späten 11. Jahrhundert. Hier drin eine Grablege, die nun allerdings nicht ganz so alt ist. Die heutige Königsgrablege, die ist ja ziemlich genau vor 100 Jahren in der heutigen Form errichtet worden. Diese Grabtafel von Rudolf ist sicher schon im Mittelalter nicht mehr im Dom gewesen, so sie überhaupt im Dom war, darüber streiten sich eigentlich die Leute. Wir haben eine Zeichnung aus dem 16. Jahrhundert, wie das Grab von Rudolf ausgesehen hat in Speyer. Praktisch alle Gräber dort, salische, staufische, habsburgische Herrscher, sind einfache Grabsarkophage, die zum Teil dann später von den Franzosen zerstört worden sind in den verschiedenen Kriegen. Aber sie haben hier einen Eindruck, vielleicht war diese große Tafelplatte darüber, vielleicht auch nicht. Es gibt in Speyer keine Belege, dass irgendwo sonst ähnlich geschmückte Grabplatten vorhanden waren. Wir wissen es aus dem Rückblick wieder mit Maximilian, dass Maximilian geplant hat, in Speyer ein Denkmal für seine Vorgänger, königlich-kaiserlichen Vorgänger, zu bauen, dass in diesem Zusammenhang diese Platte von Rudolf verlegt wurde in eine Kapelle im Außenbereich des, also im Kreuzgangsbereich des Domes. Wo sie genau vorher war, ist nicht bekannt. Und dort ging sie dann buchstäblich vergessen und wurde erst im 19. Jahrhundert wieder entdeckt. Die große Diskussion einerseits, lag oder stand Rudolf, er hat kein Kissen unter dem Kopf, seine Füße sind auf zwei Löwen abgestützt, er ist hier als Herrscher dargestellt und was natürlich ganz besonders immer wieder betont wird, dieser Kopf mit der Adlernase, ein Porträtdenkmal, das einen alternden König zeigt, die Falten hier, er ist doch immerhin 73-jährig, als er stirbt. Das Interessante dahinter, dass praktisch der ganze Kopfteil im 19. Jahrhundert wieder gemacht wurde. Der war natürlich im Laufe der Zeit kaputt, die Nase war abgeschlagen, das Kinn war abgeschlagen und man streitet sich jetzt darüber, wie stark sich die Künstler im 19. Jahrhundert vom klassischen habsburgischen Erinnerungsbild Adlernase, vorlappende Unterlippe geprägen ließen oder ob das hier tatsächlich so war, wie er ungefähr ausgesehen hat. Ich kann Ihnen diese Frage nicht beantworten, aber wir haben immerhin eine Zeichnung, als Maximilian hier seine Idee der Grabmäler, der Denkmäler aufgegriffen hat, hat er ja verschiedene Künstler ausgeschickt und einer davon, Hans Knoderer, hat 1508 diese Grabplatte gezeichnet, also ein einzigartiges Zeugnis auch für die Wahrnehmung dieser Zeit. Und wenn Sie genau hinschauen, ist doch eine relativ markante Nase zu sehen. Ob es jetzt eine Adlernase oder eine große Nase ist, ist eine andere Frage. Also das könnte auf eine gewisse Ähnlichkeit hinweisen. Also Porträtkunst, immer im gewissen idealisierenden Sinn, aber die Bedeutung dieser Grabplatte liegt schon darin, dass man hier einen König als Person der Zeit wahrnehmen kann. Rudolf von Habsburg ist nicht der einzige Habsburger. Sein Sohn Albrecht, den wir nochmals antreffen werden, ist ja dann auch vom aargauischen Wettingen aus nach seiner Ermordung nach Speyer gebracht worden und beigesetzt. Damit endet aber die große Geschichte von Speyer als Kaiserdom. Alle folgenden Könige und Kaiser ziehen andere Grablegen vor. Und in diesem Sinn ist Speyer auch nicht wirklich eine habsburgische Grablege, sondern primär eine königlich-kaiserlicher Erinnerungsort und deshalb auch der Name Kaiserdom. Wenn wir den Oberrhein mit einer habsburgischen Grablege in Verbindung bringen, dann denken Sie hoffentlich spontan an den Ort, den man unbedingt gesehen haben muss, an Ottmarsheim. Heute kleine Ortschaft an der Nähe des Rheins, ein Ort, der sicher früher auch verkehrsmäßig wichtiger war, ein Ort, der eine sehr ungewöhnliche Klosterkirche hat. Das Kloster selber ist leider vollständig verschwunden, man hat nur noch 19. Jahrhundert Bauten außen herum. Sie haben hier eine Anlage, Sie sehen hier ein Achteck mit einem Umgang zweistöckig, der Oktagon aufgesetzt, eine Laterne. Sie haben einen Chor, der in dieser Form spätgotisch ist, aber auf die Gründungszeit zurückgeht. Und Sie haben einen Eingangsbereich, der heute mit diesem Turm stärker betont wird. Ottmarsheim ist eine ausgesprochen ungewöhnliche und auch rätselhafte Anlage. Sie haben den Blick ins Innere mit diesem Oktogon auch wieder, diesem doppelteiligen Aufsatz für die Empore, für den Umgang. Und Sie wissen natürlich, was das Vorbild ist. Das ist Aachen, die Kapelle Karls des Großen, die allerdings kein Achteck, sondern ein Sechzehneck ist, wenn Sie da genau nachzählen. Aber wenn Sie diese Gliederungselemente anschauen, auch hier dieser mehreckige Mittelteil, dieser Zentralbau, dann merken Sie doch eine auffallende Verwandtschaft. Warum die frühen Habsburger hier eine solche Kirche bauen, ist unklar. Was sie genau damit verfolgen wollten, eine Anlehnung, Vorahnung, dass sie später eine königlich-kaiserliche Familie werden oder einfach die Anmaßung eines Grafen oder ein bewusstes architektonisches Zitat, dass man hier sich quasi mit anderen Grafen, wie zum Beispiel die Grafen von Flandern, gleichstellt. Wir wissen es nicht. Die Kirche selber in Ottmarsheim ist vielleicht für die frühen Habsburger der wichtigste Erinnerungsort in dieser Zeit. Die Kirche wurde 1049 geweiht. Und in dieser Zeit, wenn wir der Quelle der Acta Murensia, einer Klosterchronik und der Klostergeschichte von Muri Vertrauen schenken, ist eine Zeit, als drei Brüder miteinander geherrscht haben. Rudolf hat Ottmarsheim gegründet, sein Bruder Radbot Muri und der dritte Werner war Bischof in Straßburg. Also wir können hier im frühen 11. Jahrhundert die Strukturen dieser habsburgischen Herrschaft erfassen, eine Herrschaft, die vom Elsass, vom Sundgau bis in die Zentralschweiz hineinreicht. Und sie haben Ottmarsheim und Muri als das zweite Kloster. Ich zeige Ihnen hier Muri als die ältere Darstellung und dann in Barock das Oktagon, das hier auch errichtet wurde. Also man hat diese beiden Klöster und im Zentrum die Habsburg, die ein bisschen den doch Aufstieg einer Familie, Landgrafenfamilie, symbolisieren. Der Erbauer von Ottmarsheim ist Rudolf. Er ist hier teilweise bestattet, nimmt man an. Man hat nämlich in der Mitte des Oktagons, genau in der Mitte, hat man 1981 bei Ausgrabungen eine Grabkammer gefunden, die praktisch leer war. Es fand sich einzig ein Schädel und Teile von Kleidern drin. Man weiß, dass dieser Rudolf im Dienste von Papst Leo im Kampf gegen die Normannen in Süditalien ums Leben kam. Und man vermutet jetzt, dass er mindestens teilweise, beziehungsweise der Schädel dann von Süditalien 1053 nach Ottmarsheim geführt wurde und hier symbolisch bestattet wurde, genau in Kern eigentlich dieser Anlage. Also eine sehr herausgehobene Grablege, während in Muri selber die Gräber dann wie üblich eigentlich vor dem Chor angeordnet sind. Warum aber dieser Rudolf auf diese Architektur kommt, was er genau da wirklich verfolgt hat, darüber lässt sich da ausgiebig diskutieren. Also wir wissen es eigentlich nicht. Was von Bedeutung ist, dass diese habsburgische Erinnerung relativ schnell abbricht. Ottmarsheim wird ein kleines Frauenkloster, dann ein Damenstift, das für den regionalen Adel von Bedeutung ist, aber eigentlich mit den Habsburgern wenig zu tun hat. Im Unterschied dazu Muri. Muri ist ein Kloster, das wesentlich länger in Kontakt stand mit den Habsburgern. Und vor allem hat Muri mit dem Neubau, mit dem barocken Neubau, dann explizit diese Erinnerung an die Habsburger wieder aufgegriffen. Sie haben in diesem Oktagon drin ein Denkmal, ein Epitaph mit den Gründern Radbot und seine Frau Ita von Lothringen. Diese Tafel wurde 1750 eingefügt und in dieser Zeit pflegte der Abt des Klosters wieder engere Beziehungen zum habsburgischen Kaiserhaus. Also man hat, obwohl eigentlich in der Schweiz, hat man ganz ausdrücklich wieder diese Erinnerung aufgegriffen. Muri ist heute ja bekanntlich wieder eine habsburgische Grablege. Mit dem Exil der Familie nach 1918 ist Muri so etwas wie der zweite Ort nach Wien geworden. Aber im Mittelalter selber ist Muri eher vernachlässigbar. Und das hängt mit einem anderen Ort zusammen, das ich Ihnen, obwohl wir ja uns ein bisschen vom Oberrhein wegbewegen, unbedingt vorstellen muss. Weil wenn es einen Ort gab in diesen vorderösterreichischen Gebieten, ein Ort, der diese habsburgische Erinnerung wirklich gepflegt hat, dann ist das Königsfelden, der Ort, wo Albrecht 1308 erschlagen wurde von seinem Neffen Johann. Seine Witwe Elisabeth hat hier das Kloster auf dem Feld des Königs gestiftet und sie hat mit ihrer Tochter Agnes von Ungarn zusammen dieses Kloster zu einem prachtvollen Bau ausgestattet. Das Paradoxe daran, es ist ein Bettelordenskloster und hier wimmelt es vor Prunk, ausgewählte Gegenstände, Schmuck und so weiter, zum Beispiel diese berühmten Fenster im Chor drin, Fenster mit verschiedenen Szenerien. Was hier aber wichtig ist, in diesen Fenstern haben sie immer wieder die Erinnerung an die Habsburger, also es sind die verschiedenen Familienangehörigen, die als Wohltäter auftreten, die hier zum Teil dann auch bestattet wurden, also Elisabeth hier dargestellt als Stifterin, dann Heinrich von Habsburg unten, also sie haben im ganzen Bereich dieser Klosteranlage, dieser Kirchenanlage, haben sie Fenster, die an diese Erinnerung aufgreifen. Königsfelden ist aus einem zweiten Grund wichtig, weil hier nach der Schlacht von Sempach verschiedene Adlige zusammen mit dem gefallenen Herzog Leopold bestattet wurden. Sie finden in einem kleinen Anbau, Schatzkammer oder Sakristei, finden Sie Malereien, die an diese gefallenen Adligen erinnern. Darunter sind übrigens auch Adlige aus dem oberrheinischen Gebiet, Adlige aus dem österreichischen Gebiet. Das ist ein Ort mit dieser Erinnerung. Im Zentrum steht aber eine andere Erinnerung. Sie haben nämlich vor dem Lettner, der wieder rekonstruiert worden ist, haben Sie diese Tumba. Sie haben hier eine Umzeichnung aus dem 18. Jahrhundert und Sie finden einen Abgang und hier unten befand sich so etwas wie die Familiengrablege im 14. Jahrhundert. Hier waren nicht weniger als 11 Habsburger bestattet, ab Elisabeth dann bis Leopold III. Von Sempach. Dieser Ort ist also wie kein anderer Ort prädestiniert dafür, um dieses dynastische Selbstverständnis der Habsburger auch zum Ausdruck zu bringen. Königsfelden, also ein Ort, der dann allerdings 1415 unter bernische Hoheit kam. Sie sehen, wir sind hier um 1770. Bern hat diese Grablegen der Habsburger nicht angetastet, sondern eigentlich so belassen, wie sie waren. Diese Grablegen erleben ein zweites Leben dann im ausgehenden 18. Jahrhundert und damit komme ich wieder in die Region und Richtung Ende meines Vortrags. Diese Bilder, die wir hier haben, die gehen auf ein sehr ungewöhnliches Unternehmen zurück, eines Mannes, der Historiker war, Historiker auch mit etwas Fantasie und vielleicht ein bisschen Legitimationsdruck, der damalige Abt Martin Gerbert von St. Blasien war einer der führenden Figuren. Rund 30 Jahre stand er dem großen Kloster St. Blasien vor. Er hat sich mit anderen Leuten zusammen mit der Geschichte der Habsburger auseinandergesetzt. Verschiedene prunkvolle Bücher kamen heraus, Urkundenwerke oder auch Bildwerke dieser Grablegen, wie sie hier diese Tumba und der Blick in die geöffnete Grabkammer 1770 sehen. Ich zeige Ihnen eine andere Version, wie diese Familiengrablege ausgesehen hat. Immerhin eine Familiengrablege in einem protestantischen Gebiet, also keine Gedenkgottesdienste, Seelengebete, Jahrzeiten und so weiter, sondern die sind hier quasi in einer zugemauerten Gruft gewesen. Und der Abt von St. Blasien hatte jetzt hier die Idee, diese Leichname im vorderösterreichischen Raum buchstäblich zu sammeln, weil er etwas ganz Besonderes gemacht hat. Sein Kloster brannte ab. 1768 ist St. Blasien einem Brand zum Opfer gefallen. Dieser Abt hat in einem völlig ungewöhnlichen Stil, einem französisch beeinflussten klassizistischen Stil, hat er die Klosteranlage neu gebaut. Sie kennen vor allem den Kernbereich, diese Kuppelkirche auch, die an das Pantheon oder an den Invalidendom in Paris erinnert. Ist ein französischer Architekt in diesen Jahr gewesen. Man hat hier eine gigantische Anlage errichtet, in einer Zeit, in der es eigentlich nicht mehr üblich war, dass man Klöster und vor allem Klöster in diesen Dimensionen errichtet hat. Es ist jene Zeit, Aufklärung, josephinische Reformen in Österreich, als viele Klöster geschlossen wurden, weil auch die Habsburger als königlich-katholische Herrscher eigentlich fanden, es gibt Besseres zu tun, als in einem Kloster zu leben, gesellschaftlich gesehen. Und dieser Abt hat hier eigentlich die Idee gehabt, dass er mit der Konstruktion einer habsburgischen Grablege in den Vorlanden nicht nur sein Kloster legitimieren kann, sondern vielleicht dann auch ein bisschen von der Gunst der Habsburger zu profitieren und allenfalls sogar hier auch Leute wieder anzuziehen. Also es ist ein Projekt, das sehr, sehr ungewöhnlich ist in dieser Zeit. Er hat 1770 überall an verschiedenen Orten die Gräber geöffnet, die Leichname herausgenommen, nach St. Blasien überführt und er hat dann gedacht, dass er hier in der Kuppel darunter eine riesige Ehrenhalle, also ich vergleiche es mit dem Pantheon, wenn Sie schon mal in der Unterkirche drunter waren, ähnlich zu bauen. Das Geld ist ihm dann allerdings vorher ausgegangen. Letztlich wurde eine kleinere Gruft errichtet. Ich zeige Ihnen aus dem erwähnten Buch nochmals eine Darstellung. Und zwar haben wir hier jetzt das Grab in Erinnerung an Gertrud von Hohenberg und Karl, also die beiden Personen, die ja in Basel eigentlich bestattet wurden. Auch diese Personen, deren Leichname wurden überführt und wurden dann hier in solcher spätbarock, frühklassizistischer Anlage in der Unterkirche von St. Blasien beigesetzt. Also die Idee dahinter, dass man eigentlich eine habsburgische Vergangenheit schafft. St. Blasien ist zwar habsburgisch kontrolliert gewesen, im vorderösterreichisches Kloster, hat aber keine besonders engen Verbindungen gehabt. Man hat das hier also versucht. Das Interesse dahinter der Habsburger war allerdings bescheiden. Josef, als er in die Region kam, kam er nicht nach St. Blasien und das zeigt auch ein bisschen, dass er offensichtlich mit dieser Idee des Abtes, mit diesem Spleen eigentlich des Abtes, nicht wahnsinnig viel anfangen konnte. Es ist eine Kopfgeburt gewesen, ein Historiker, der hier vielleicht durchaus im Stil dieser Aufklärung ein zentraler Gedenkort schaffen wollte. Das große Problem, dass wenige Jahre später das Kloster aufgehoben wurde und dann die Mönche mit Sack und Pack und Leichnam nach Österreich abmarschiert sind. Heute können Sie die Reste dieser Habsburger in St. Paul im Lavantal in Kärnten anschauen. Dort sind sie dann schlussendlich 1818 erneut bestattet worden. Also ist eine etwas eigenartige, makabre Geschichte auch. Man kann natürlich darüber streiten, wie religiös jetzt der Abt sein Projekt wirklich aufgegleist hat oder was er da wirklich alles bezwecken wollte. Auf jeden Fall, seine Idee hat nicht funktioniert und ich versuche vielleicht einige Punkte zum Schluss nochmals aufzugreifen. Tour d'horizon, verschiedene Orte, verschiedene Aspekte auch. Das große Problem einer habsburgischen Erinnerungskultur, dass natürlich Vorderösterreich spätestens 1805 der Vergangenheit angehört hat. Der Oberrhein, französisch, badisch oder dann von Basel her beeinflusst und irgendwie werden verschiedene Erinnerungen übereinander gestülpt und Habsburg ist ganz klar jene Erinnerung, die sich zu wenig festmachen konnte. Das Problem dahinter, dass wir eigentlich auch keine besonderen Orte haben. Ensisheim ist nicht wirklich eine Hauptstadt. Freiburg wird dann später eine Verwaltungsstadt, aber eigentlich zu spät. Die Waldstädte am Rhein sind eher Provinzstädte. Und das ist ein bisschen das Schicksal dieser habsburgisch-vorderösterreichischen Lande, dass wir hier zwar überall Anknüpfungspunkte haben, aber letztlich zu viele Zäsuren die Geschichte unterbrochen haben. Ich erinnere an 1415, Eroberung des Aargaus, 1648, Ende des Dreißigjährigen Krieges, 1805, Napoleon und dann 1918, noch einmal Neuziehung der Grenzen, Untergang des Kaiserreiches in Wien. Hier sieht man, wie diese Erinnerungen immer wieder neu orientiert werden und vor allem eigentlich die Habsburger ab 1918 natürlich ihren Einfluss komplett fast einbüßen. Und die Frage stellt sich, ob die Habsburger als Familie heute überhaupt noch für Gebete, für gemeinsame Veranstaltungen an Oberrhein kommen. Also meines Wissens nicht. Sie sind in Muri, sie sind in Nancy anzutreffen und in Österreich. Aber am Oberrhein, glaube ich, haben sie sonst keinen Fuß hier fest. Was für mich auch ganz auffallend ist, es gibt Erinnerungsorte, die vielleicht mehr punktuell sind. Ich erinnere an Ottmarsheim, wir haben den Grafen Rudolf von Altenburg, der hier seine sehr außergewöhnliche Oktogon-Grabkirche baut, aber nach ihm finden wir keine Habsburger mehr, die irgendwie engere Kontakte mit Ottmarsheim stehen. Man hat hier also eine Person und das scheint mir auch. Das ungewöhnliche Königsfelden ist eines der seltenen Beispiele, wo wir wirklich mehrere Leute in einer Grabkirche haben. Das kommt erst später dann, Kapuzinergruft in Wien, wo dann ab dem 17. Jahrhundert dann eigentlich diese Erinnerung fokussiert wird auf einen Ort und damit natürlich eine ganz andere Wirkkraft erhält. Die Frage ist natürlich auch, wie langfristig solche Orte, Gedenkorte wirken. Also wer weiß heute noch, welcher Habsburger jetzt wo eine Stiftung gemacht hat. Die Reformation, diese politischen Verwerfungen haben hier immer wieder die Landkarte und die Erinnerungsorte durcheinander gewirbelt. Hier ist wirklich die Frage, gibt es einen Ort, wo sich diese habsburgische Erinnerung durchgesetzt hat? Und eigentlich muss man sagen, nein, mit diesen politischen Umwälzungen, mit der peripheren Lage eigentlich von Oberrhein ist Habsburg nicht mehr groß präsent. Die letzte Frage, die müssen Sie selber beurteilen, wie weit das Ihnen vielleicht im Vorfeld dieses Vortrages überhaupt Habsburg präsent war. Was könnte, wenn wir jetzt Pierre Nora mit den Erinnerungsorten aufgreifen, was könnte jetzt schon bekannt gewesen sein? Ottmarsheim vielleicht, Speyer vielleicht. Aber ich mache eine Wette, habsburgische Erinnerung ist und bleibt letztlich an diese Orte festgemacht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus